Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Schwerpunkte des zweiten Podcasts anlässlich des 79. Deutschen Betriebswirtschaftertags der Schmalenbach-Gesellschaft zum Thema Zukunftsfähigkeit der europäischen Unternehmen, Finanzierung im Fokus, waren Start-ups, Diversität und Nachhaltigkeit. Mit Ina Schlie, Aufsichtsrätin und Business Angel, habe ich über die Probleme des Start-up-Geschehens in Deutschland gesprochen. Die erfahrene Investorin sieht ein großes Defizit darin, dass es immer noch viel zu wenige Gründerinnen gibt.
Unser Schwerpunkt liegt auf divers gegründeten Startups. Das heißt, wir wissen ja, dass der Erfolg der Unternehmen auch an der Diversität letztendlich hängt. Ja, dazu gibt es x Studien, die ich jetzt gar nicht ausführen möchte. Und deshalb haben wir uns diesen Fokus gesetzt, weil Gründerinnen in Deutschland unterrepräsentiert sind. Von 100 Gründern sind ungefähr 19 Frauen. Das heißt, wir schaffen es nicht, dieses unfassbare Potenzial, was letztendlich auch in unseren studierten Frauen und nicht nur Studierten, auch Frauen mit Ausbildung zu heben.
Ja, liebe Frau Schlie, ganz herzlich willkommen zu 5 Fragen an. Ich würde gerne einsteigen mal damit, dass ich Sie frage, wo liegen denn Ihres Erachtens die Hauptprobleme dafür, dass in Deutschland zu wenig gegründet wird? Etwas, was wir am Vormittag des Deutschen Betriebswirtschaftertages sehr häufig gehört haben.
Ja, vielen Dank für die Frage. Für mich gibt es die unterschiedlichsten Perspektiven auf die Start-up-Welt. Und warum wir vielleicht auch im internationalen Vergleich sehr stark zurückliegen, was die Anzahl der Gründung angeht. Die Gründer selbst und Gründerinnen geben immer wieder gerne an, dass sie regulatorische Hürden finden in Deutschland, dass die steuerlichen Anreize fehlen, wie zum Beispiel eine noch besser ausgebaute Forschungszulage. Mhm. Und aber natürlich sowohl in der Frühphase als auch in der Wachstumsfinanzierung bei den Unternehmen das Kapital fehlt. Und der Fachkräftemangel ist auch ein Grund. Das heißt, jeder Mensch, bevor er sich entscheidet, ob er gründet oder nicht und ob er das in Deutschland tut oder in Singapur oder in den USA, wägt natürlich ab. Und ich denke, dass diese Hindernisse letztendlich auch dazu geführt haben, dass unsere Start-up-Gründungsquote schon immer im internationalen Vergleich zurücklag.
Ja, das ist ja kein neues Phänomen in der Tat, sondern eher auch strukturell angelegt. Jetzt setzen Sie sich ja auch sehr ein und da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie es auch ein bisschen erläutern würden, wie für Diversität bei der Gründung.
Genau. Ich habe den Verein Encourage Ventures vor 4 Jahren initiiert und auch mitgegründet und bin dort heute Co-Vorsitzende. Und wir verfolgen den Ansatz eines Innovationsökosystems. Also wir bringen Gründerinnen und Gründern mit Business Angels zusammen, aber auch mit den großen Corporates und mit den Universitäten. Das heißt, wir sagen, wir können es nur dann schaffen, unsere Gründungsquote dramatisch zu erhöhen und auch mehr privates Kapital zu mobilisieren, wenn wir das Thema zusammendenken im Ökosystemansatz. Ja, das heißt, wir als Business Angel, ich selber bin ja auch Investorin, ich habe mich jetzt in den letzten 7 Jahren in über 20 Startups auch selbst investiert. Wir bringen nicht nur das Geld mit, sondern wir bringen auch die Expertise mit. Unser Schwerpunkt liegt auf divers gegründeten Startups. Das heißt, wir wissen ja, dass der Erfolg der Unternehmen auch an der Diversität letztendlich hängt. Ja, dazu gibt es x Studien, die ich jetzt gar nicht ausführen möchte. Und deshalb haben wir uns diesen Fokus gesetzt, weil Gründerinnen in Deutschland unterrepräsentiert sind. Von 100 Gründern sind ungefähr 19 Frauen. Das heißt, wir schaffen es nicht, dieses unfassbare Potenzial, was letztendlich auch in unseren studierten Frauen und nicht nur Studierten, auch Frauen mit Ausbildung zu heben. Ne? Weil das Kapital eben auch so ungleich verteilt wird in Deutschland. Mhm. Wir wissen, dass nur 1% des gesamten Kapitals in Deutschland in All-Female-Teams geht, ungefähr 12% in gemischte Teams und der große Rest, also fast, kann man schon sagen, fast 90% fließt in reine Männerteams. Und auch das sieht natürlich die weibliche Gründerin, bevor sie sich entscheidet, ein Unternehmen zu gründen. Und das kommt dann nochmal, glaube ich, gerade in dem im Bereich der Gründerin als zusätzliche Verschärfung hinzu, dass es noch schwerer ist. Mhm.
Ja? Jetzt sagen Sie ja Ökosystem und wir verbinden, mhm. aber was sind jetzt ganz konkrete Maßnahmen? Also die, weiß ich nicht, zu einer Veranstaltung zusammenzubringen, ist ja das eine, aber wie kann man wirklich konkret auch helfen, dass diese diversen Teams dann auch tatsächlich in die Gründung hineingehen?
Gut, wir versuchen ja unsere Arbeit auch sichtbar zu machen an Universitäten. Ja. Also wir haben zum Beispiel auch Kooperationsveranstaltungen mit dem DKFZ, ne, wo wir eben in die Organisation reingehen und Role Models auch vorstellen. Und wie gesagt, das geht dann immer nicht nur um Frauen, sondern natürlich auch um Männer, weil wir wissen ja auch, es gibt auch zu wenig Männer, die in Deutschland ein Unternehmen gründen. Ja? Mhm. Und das ist die Kooperation mit den Unis, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Aber auch, und da kommen wir in das Bereich Venture Clienting, tatsächlich auch unsere Netzwerke zu öffnen, um Gründer und Gründerinnen mit Kunden zusammenzubringen. Ne? Weil da ist eben die Hemmschwelle doch bei den Corporates sehr groß, auch mit Startups in die Kooperation zu gehen. Wir haben, und das glaube ich, ist speziell bei uns in Deutschland ein sehr großes Problem, dass wir eben kein ganzheitliches Wirtschaftssystem haben, sondern dass die Corporate-Welt, also die Bestandsindustrie, relativ unabhängig wirkt von der Startup-Welt. Mhm. Und dass es hier auch viel zu wenig Berührungspunkte gibt. Und wenn große Corporates sogenannte Corporate Venture Funds aufbauen, dann sind es doch oft relativ isolierte Einheiten, die nicht in die operativen Funktionen reinkommen. Mm-hmm. Und ich sehe eine große Skepsis, kann ich übrigens auch noch von der SAP berichten, dass jede Idee, die von außen kommt, ja auch betrachtet wird als not invented here. Also es ist ein Riesenproblem, weil uns die, und das ist zum Beispiel auch in den USA ganz anders, dort werden ja auch ist ja die Arbeitswelt viel mobiler, man wechselt häufiger den Arbeitsplatz, dass diese Durchlässigkeit letztendlich fehlt und es unglaublich schwer ist, auch für Startups in der Corporate-Welt letztendlich auch Fuß zu fassen. Mhm. Und wir müssen eben, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Gründerinnen und Gründer, wir müssen immer wieder die Erfolgsgeschichten schreiben. Das machen die deutschen Medien inzwischen mehr. Da gibt es ja ganz viele tolle KI-Gründerinnen und Gründer, die auch über die viel mehr geschrieben wird. Es gibt ganz viele Verbände, die das Thema Gründertum komplett außen vor gelassen haben, was jetzt so langsam in Schwung kommt. Ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, ich glaube, auf der politischen Seite wird unglaublich viel getan, um das Kapital zu entfesseln. Wir haben die Win-Initiative, der Zukunftsfonds wird verstetigt, wir haben den Deutschlandfonds. Ne, das heißt, die politischen Rahmenbedingungen, zumindest was den Teil der Finanzierung angeht, also nicht, ich rede jetzt nicht über Deregulierung, da sind eigentlich die Pfade geebnet. Und was wir eben feststellen, ist, dass zu wenige Corporates, also wir haben ganz viele große Familienunternehmen und auch DAX-Unternehmen, die sozusagen größere Fonds auflegen könnten, viel mehr in Startups auch investieren können, die das aber im Moment wahrscheinlich auch aus Risikoabwägungsgründen nicht tun. Hm.
Jetzt sagen Sie ja auch dem folgend, Diversität ist kein Ideal, es ist ein Geschäftsmodell. Aber müssten Sie da nicht sehr enttäuscht sein von der Haltung großer Konzerne, die bei diesem Thema sehr schnell vor den Entwicklungen in den USA eingeknickt sind?
Hm. Gut, wir haben das Thema mit den USA, das sind dramatische Entwicklungen, gerade auch für die deutschen Unternehmen, die sich eben ja nicht nur dieser ganzen Zollthematik also dadurch bedroht sind, sondern auch über Vorschriften, die eben weit auch in die Unternehmensorganisation eingreifen. Und da ist das Diversitätsthema ein ganz großes. Jetzt muss man sich das aber so vorstellen, dass viele Unternehmen unter anderem eben auch mein alter Arbeitgeber, sehr stark am US-Markt hängen. Also das heißt, wenn Sie da sozusagen in dem Moment nicht auf diese Bedingung eingehen, verlieren Sie teilweise zehnstellige oder neunstellige Umsatzbeträge.
Das wäre der Preis und man ist nicht bereit, den Preis zu bezahlen.
Ja. Ja, das muss man mit den Unternehmensvertretern letztendlich auch besprechen. Und Sie wissen, wenn Sie damit Ihren Aktienkurs gefährden, indem Sie sich praktisch ein Umsatzpotenzial in dieser Art nehmen. Ich muss sagen, die US-amerikanischen Unternehmen sind ja hier noch viel adaptiver als unsere. Ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Und ich meine, für mich geht es auch nicht darum, was hat ein Unternehmen für Diversitätsziele. Am Ende geht es doch darum, wie wird es tatsächlich auch im Unternehmen gelebt. Ja? Und für mich ist das ganz entscheidend. Und da hat ja jeder einzelne Manager von uns auch einen eigenen Ermessungsspielraum. Es ist ja nicht so, dass wir Frauen nur deshalb fördern, weil wir diese Diversitätsziele haben, sondern weil wir das tun, weil wir die Besten in unserem Unternehmen fördern wollen. Ja? Und das gehören die Frauen inzwischen ja nun schon seit längerer Zeit auch dazu. Das heißt, jedes Unternehmen hat es ja trotzdem auch in der Hand, über Werte letztendlich auch dieses Thema zu vermitteln. Und auch, das ist das Wichtigste, ist von auch letztendlich top-down zu leben.
Ja.
Das heißt, wie viele Vorstände sitzen in einem Unternehmen. Und man kann ja trotzdem auch gerade als deutsches Unternehmen für Vorstand und die Ebenen darunter immer noch Ziele haben.
Das könnte und sollte man sicherlich auch. Mein Eindruck war persönlich, dass manche Skepsis gegenüber der Diversität jetzt auch Platz griff und man deshalb auch so schnell manches zumindest öffentlich kommuniziert wieder zurückgedreht hat, wo wir schon mal weiter waren. Und das war etwas, wo man vielleicht auch fragen muss, bis zu welchem Grade man bereit ist, auch eigene Werte und Prinzipien zu verteidigen, die ja auch ein Wettbewerbsvorteil sein können. Das sei mal gesagt. Mich würde aber vor allen Dingen jetzt nochmal interessieren, wie Sie haben schon gesagt, Sie sind ja auch Investorin. Was war Ihr erstes persönliches Investment und nach welchen Grundprinzipien und Schwerpunkten investieren Sie heute?
Also meine Grundprinzipien liegen, das ist sicherlich auch durch meinen beruflichen Hintergrund bedingt, es war darin, dass ich in hochskalierbare Geschäftsmodelle investiere. Das ist für mich ganz wichtig. Und das ist naturgemäß der Bereich Deep Tech. Ne? Da gehört KI natürlich dazu oder Softwareanwendungen. Aber ich bin auch im Life Science-Bereich investiert, obwohl der noch risikobehafteter ist, weil es ja in bestimmten Phasen noch mehr Kapital bedarf. Und es kommt auch immer auf das Team an. Ja? Also das ist neben dem skalierbaren Geschäftsmodell muss es ein funktionierendes, in meinem Fall eben dann mit ein diverses Team sein, die sich darum kümmern, dass diese Geschäftsidee zum Erfolg zu führen und die Kompetenzen natürlich, das ist klar. Ne? Und was ich eben beobachte, ist, dass wir viel großartige Technologien auch in Deutschland entwickeln, dann auf der Vertriebsseite eben die Schwächen liegen. Mein erstes Invest war ganz interessant, ein Investment in ein afrikanisches Unternehmen in Tansania. Das ist war sehr mutig. Das ist eine Gesundheitsplattform, die es sich damals zum Ziel gesetzt hatte, Gesundheitsinformationen an die gesamte Bevölkerung sozusagen oder denen, die diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Das nächste Invest war Tanemploy. Das ist ein Berliner Start-up gewesen. Und dieses Unternehmen wurde inzwischen an einen US-Softwarehersteller namens Finem verkauft. Und die jetzt sozusagen noch nicht an der Börse notiert sind. Das war also schon ein ganz interessanter Exit. Aber es war eben auch, und das ist ein großes Problem, was ich auch noch ansprechen möchte, in der hiesigen Start-up-Welt, ein sogenannter Trade Sale. Wir sehen eben, dass fast 90% der Exits Trade Sales sind. Das heißt, die Unternehmen gehen nicht an die Börse, sondern verkaufen sich selbst an andere Unternehmen.
Warum ist das ein Problem aus Ihrer Sicht?
Ja, weil damit natürlich die Unternehmen vom Markt genommen werden, bevor sie überhaupt skalieren können. Ne? Also das ist ein ganz großes Problem. Wir haben in den letzten 5 Jahren in Deutschland ungefähr 30 Börsengänge gehabt und in den USA 1100. Und daran können Sie eben sehen, dass das nicht nur in der Gründungsphase kränkelt, sondern dass es ganz, ganz wenige Unternehmen gibt, die es tatsächlich in Deutschland bis zum IPO schaffen. Ja, und daran müssen wir arbeiten, weil nur diese Unternehmen am Ende am Markt erhalten werden. Was ist das Problem bei TradeSale? Dass diese Akquisitionen überwiegend auch von ausländischen Investoren getätigt werden. Wir sehen ja, wenn Sie sich angucken, wie setzen sich diese 7,5 Milliarden Venture Capital zusammen, die in Deutschland investiert werden? Da kommt ja fast schon ein Großteil von ausländischen Investoren. Ja? Und wir können also eine Parallele sehen zwischen dem Thema also ausländisches Kapital versus ausländischer Exit. Und damit sind diese Unternehmen für den deutschen Markt verloren. Und da muss ich als Volkswirtin eben auch sagen, dann haben wir zwar eine gute Idee hervorgebracht, aber wir halten sie nicht im Land. Hm. Ja?
Ja. Und heute Morgen haben wir gehört, dass von den Tech-Investitionen doch ein sehr, sehr hoher Teil scheitert. Also man sagt so, je nachdem, auf welche Phase Sie gucken, 90% scheitert. Ich hoffe, dass Ihre persönlichen Investments besser aussehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Sie bei Ihrer Professionalität die auch richtig ausgewählt haben.
Gut, am Ende geht es um die Diversifizierung. Und viele Investoren fangen an, investieren dreimal und dann wundern sie sich, dass zufälligerweise diese drei Unternehmen es dann nicht schaffen. Ja, und deshalb ist mein Rat immer, dass man sich am Anfang, bevor man mit dem Investieren anfängt, überlegt, welche Summe möchte ich insgesamt investieren, was habe ich übrig. Am Ende ist das ja etwas, ein Vermögen, auf das ich bestenfalls nicht angewiesen bin. Und dann sage ich, das muss dann für 20 Investments reichen. Und die sollte ich auch relativ flott machen, um diese Diversifizierung genauso wie ein Venture Capital Fund relativ schnell zu erreichen. Und dann unter normalen Umständen sollte dann eigentlich auch nichts schiefgehen.
Dann, liebe Frau Schier, herzlichen Dank für die Beantwortung von mehr als 5 Fragen zu den Themen Diversität und Diversifikation.
Mhm. Vielen Dank.
Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei der DK Investment, weist darauf hin, dass sich mit Blick auf nachhaltiges Investieren speziell die Rahmenbedingungen für eine besonders bedeutende Gruppe institutioneller Anleger gravierend verändert haben.
Institutionelle Anleger in Nordamerika werden etwas defensiver außerhalb von Nordamerika, weil natürlich auch nicht für diese Anlegergruppe geklärt ist, wo endet der US-Rechtsraum. Und die Vorschriften, die in den letzten Monaten schon umgesetzt worden sind oder angekündigt worden sind, haben natürlich dazu geführt, dass dort sehr, sehr viel Unsicherheit herrscht. Und deshalb sehen wir auch, was das Abstimmen beispielsweise bei Hauptversammlungen angeht, eine durchaus Zurückhaltung und das nicht nur bei Nachhaltigkeitsthemen.
Ja, lieber Herr Speich, ganz herzlich willkommen zu 5 Fragen an. Es gibt viel Gegenwind für das Nachhaltigkeitsthema in Teilen der Öffentlichkeit, ausgehend vor allen Dingen von den USA. Und auch Sustainable Finance kommt so etwas unter Druck, hat ein geringeres Volumen als noch vor 1 oder 2 Jahren. Zugespitzte Frage, legen Investoren weniger Wert auf Nachhaltigkeit?
Wir sehen derzeit weniger Nachfrage bei der Nachhaltigkeit als in den Boomjahren, allerdings immer noch eine sehr solide Nachfrage, so dass auch die BVI-Zahlen, also die Zahlen des Deutschen Fondsverbandes, weiterhin von einem guten, stabilen Markt mit einem leicht positiven Neugeschäft ausgehen.
Kann man bei den Investoren differenzieren in institutionelle Investoren einerseits, private andererseits? Wie sieht die Nachfrage aus?
Die Nachfrage zwischen diesen beiden Kundengruppen ist sehr unterschiedlich. Wir haben durch die Einführung der nachhaltigen Präferenzabfrage im Beratungsprozess für Privatkunden gesehen, dass die Volumina massiv gestiegen sind, sie also auch die institutionellen Anleger bei weitem übertroffen haben. Derzeit ist es aber so, dass die Privatanlegerinnen und Anleger eher konsolidieren, hingegen die institutionellen Anleger wieder Tritt gefasst haben. Mhm. Also in der Summe eigentlich noch recht solide, aber die Treiber für beide Kundengruppen sind sehr unterschiedlich. Der institutionelle Anleger legt Nachhaltigkeit aufgrund seiner Statuten an, aufgrund von Reputationseffekten oder Reputationsrisiken und aufgrund von Risikoerwägungen. Privatanlegerinnen und Anleger häufig aus einer emotionalen Sicht heraus oder dann auch als Baustein in einer langfristig orientierten Anlagestrategie.
Bei den Privaten beginnend, es wird die These vertreten, dass diese Produkte zu komplex seien für viele Private. Ist das auch Ihre Beobachtung?
Komplex ist meines Erachtens nicht richtig. Meines Erachtens ist der Beratungsprozess, der zu diesen Produkten führt, zu komplex. Mhm. Die Produkte sind relativ transparent. Wir haben zwar keinen Nachhaltigkeitsstandard für das nachhaltige Produkt. Es sind unterschiedliche Produktkategorien. Das erhöht sicherlich die Komplexität, weil sie nochmal das Kriterium Nachhaltigkeit an Rendite, Risiko und Liquidität im Beratungsprozess koppeln müssen. Aber grundsätzlich ist es über MiFID II, regulatorisch gesprochen, also die Kundenschnittstelle, der komplexe Teil, nämlich die Dokumentationspflichten insbesondere und dann auch nochmal eine Einstufung, bei der sich die Anlegerinnen und Anleger genau festlegen muss, wie sie denn die Nachhaltigkeit haben möchte. Und das überfordert nicht nur die Kundenseite, sondern auch die Beratenden.
Wenn wir auf die institutionelle Seite mal schauen, da haben Sie ja auch beim Betriebswirtschaftertag eben berichtet, dass die US-Fonds, manche zum Beispiel, sehr, sehr vorsichtig werden, was dieses Thema angeht.
Also ich habe das jetzt nicht explizit auf US-Fonds bezogen, sondern generell institutionelle Anleger in Nordamerika werden etwas defensiver außerhalb von Nordamerika, weil natürlich auch nicht für diese Anlegergruppe geklärt ist, wo endet der US-Rechtsraum. Und die Vorschriften, die in den letzten Monaten schon umgesetzt worden sind oder angekündigt worden sind, haben natürlich dazu geführt, dass dort sehr, sehr viel Unsicherheit herrscht. Und deshalb sehen wir auch, was das Abstimmen beispielsweise bei Hauptversammlungen angeht, eine durchaus Zurückhaltung und das nicht nur bei Nachhaltigkeitsthemen.
Wenn wir von der Investorenseite, also den Kapitalgebern, mal auf die Kapitalnehmer schauen, auf die Unternehmen, da hat man auch den Eindruck, dass bei vielen größeren Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit jetzt in allen drei ESG-Dimensionen etwas an Stellenwert eingebüßt hat. Teilen Sie den Eindruck?
Ich teile den Eindruck insbesondere für die Umweltkomponente und die soziale Komponente, also E und S, ja. Weil wir derzeit auch durch die geopolitischen Risiken, die konjunkturellen Risiken Themen haben, die vor 2-3 Jahren noch nicht so oben auf der Agenda waren. Und diese haben natürlich der Nachhaltigkeit zugesetzt, aber man sieht auch, dass man jetzt die Spreu vom Weizen sich trennt bei den Unternehmen, um es mal so zu formulieren. Denn die Unternehmen, die es ernst meinen, ziehen das auch durch. Und dafür muss es nicht erste Priorität sein. Es reicht, dass es halt im oberen Kriterien-Sit mit dabei ist. Und das schauen wir uns derzeit genau an. Wie stark der Einfluss der USA ist, bleibt abzuwarten. Wir sehen bei einigen Unternehmen, dass die Vergütungsprogramme abgeändert werden. Und wir sehen durchaus, dass bei den Themen zu Diversity und alles, was sich um Förderung von unterrepräsentierten Gruppen, was das sich betrifft, durchaus Veränderungen stattfinden.
Und wie sehen Sie das als Investor? Sagen Sie, naja, man muss sich diesem Druck aus den USA anpassen, sonst verliert man zu viel Geschäft? Oder vertreten Sie genau die gegenteilige Meinung, dass Sie sagen, das ist auch ein Wettbewerbsvorteil für uns als deutsche oder europäische Unternehmen?
Wir sehen das genau in der Mitte. dieses Spannungsfeldes oder zwei Pole. Wir sehen natürlich die Notwendigkeit, dass Unternehmen, sei es europäische oder US-Unternehmen, in den USA die Gesetze einhalten müssen, die Regulierung einhalten müssen. Wir sehen es aber auch als notwendigen Bestandteil des Code of Conduct oder der DNA eines Unternehmens, das weiter fortzusetzen, sodass auch einige US-Unternehmen sehr pragmatisch reagieren. Und neulich sagte ein Finanzvorstand eines größten US-Unternehmens zu mir, naja, wir nehmen das Headline-Risk raus. Das bedeutet, wir berichten jetzt nicht mehr explizit darüber. Mhm. Reaktiv, wenn uns Investoren fragen, geben wir die Daten aber raus. Und natürlich werden wir auch im Rekrutierungsprozess weiter auf Diversity setzen. Also es ist eher ein Abschneiden des Reportings oder der Offenlegung. Die grundsätzliche Frage, die wir haben, was bedeutet das für das zugrunde liegende Verhalten? Sehen wir dadurch eine Verhaltensänderung? Und da gibt es bei vielen Unternehmen eine Entwarnung. Und hier in Europa sollten Unternehmen ihrer Linie treu bleiben und natürlich das weiter in den Vordergrund stellen, wohl wissend, dass gegebenenfalls in den USA auch die nationale Regulierung einzuhalten ist.
Wie bewerten Sie denn die Verschlankungen der Berichterstattungs- und Lieferkettenpflichten im Rahmen der Omnibus-Initiative der EU?
Die Verschlankung der Berichterstattungspflichten ist unseres Erachtens sinnvoll als Haus, weil wir glauben, dass die Berichterstattung dort zu ausgeufert ist. Und wir merken es auch im täglichen Umfeld, dass es eine Berichterstattung aus regulatorischen Gründen ist und nicht aus Marktgründen. Das heißt, es hat sich sozusagen eine Schattenberichterstattung dargestellt, die wir durchaus kritisch sehen. Und andersrum gesprochen, jetzt aus Investorensicht müssen wir das Ganze ja auch auswerten können. Und da ist natürlich häufiger trotz KI weniger mehr, sodass wir uns freuen würden, wenn wir dort eine Verschlankung sehen und damit auch eine Erleichterung, nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für den Kapitalmarkt. Aber wir benötigen natürlich die Datenpunkte noch, weil wir durch die Offenlegungsverordnung reguliert sind, die ja nicht Teil des Omnibuses ist. Mhm. Und wir durch diesen Ausschluss aus dem Omnibus ja weiter der vollen Regulatorik unterliegen. Und da muss natürlich auch noch rangegangen werden und eine Entschlackung folgen. Aber ich bin zuversichtlich, dass das dann durch die Reform der Offenlegungsverordnung, also der SFDR, in den nächsten anderthalb Jahren erfolgen wird.
Also eine vernünftige Arrondierung, ja, aber Sie würden nicht so weit gehen, wie jetzt ja auch in den USA diskutiert, dass man sogar überlegt, die Quartalsberichterstattung abzuschaffen.
Da sind wir kein Freund von. Wir sind der Meinung, dass wir also aktive Managerinformationen benötigen. Und jetzt mal abstrahiert von der Nachhaltigkeitsberichterstattung, natürlich eine Quartalsberichterstattung für Finanzkennzahlen notwendig ist. Denn die Unternehmen sind an der Börse gelistet und müssen sich auch mit den Gepflogenheiten der Börse dann zufrieden geben und dort compliant sein.
Noch zwei etwas allgemeinere Fragen, nämlich zum einen, Sie sind nun auch bei ganz, ganz vielen Hauptversammlungen dabei, haben mit Vorständen, haben mit Aufsichtsräten intensiven Kontakt dort und auch außerhalb. Kann man so ein bisschen sagen, wie sich die Governance in deutschen Aktiengesellschaften im Laufe der letzten 10 Jahre entwickelt hat und wo noch Defizite liegen?
Also ich sehe schon eine deutliche Verbesserung der Governance über die letzte Dekade. Das hängt mit einer Professionalisierung zusammen, auch mit einer Professionalisierung des Aufsichtsrates und der Gremien. Sicherlich hat auch die Investorenschaft ihren Teil daran. Wenn wir uns anschauen, was die Asset Management Industrie gemacht. Es hat sich da auch zum Thema Governance haben sich Stewardship Teams gebildet, also beispielsweise bei uns die Einheit, für die ich verantwortlich bin, das sind 20 Kolleginnen und Kollegen. Wir machen jetzt nicht nur Stewardship, aber ein Großteil ist Stewardship und haben das auch in der Vergangenheit sehr, sehr deutlich ausgebaut, sodass man von allen Seiten dort diesen Ausbau sieht. Die Daten werden granularer, aber was entscheidend ist, ist letztlich, wie die Unternehmen agieren und wie die Gremien das auch umsetzen. Und da gibt es immer noch deutlichen Bedarf zu Verbesserungen. Wir gehen zum Beispiel das Thema Unabhängigkeit investorenseitig sehr stark an. Wir schauen uns an, wie unabhängig sind die Gremien, wie stark sind Ankeraktionäre vertreten, gibt es Interessenkonflikte, wenn beispielsweise ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender auch Aufsichtsratschef des gleichen Unternehmens ist. Was bedeutet das für Vergütungsprogramme? Wie wird auch die neuen ESG-KPIs, also die Nachhaltigkeitskennzahlen, wie werden die in die Vergütungsprogramme eingebaut? Und wie ist auch das Thema E&S, von dem wir es ja eben hatten, wie ist das von der Aufbau- und Ablauforganisation sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat abgebildet? Und natürlich, was jetzt ganz stark kommt, das mag jetzt etwas abgedroschen klingen, aber meiner Meinung nach ist das sehr zentral, wie geht das Unternehmen mit KI um? Mhm. Wie sind die Themen Cyberrisiken in einer erhöhten geopolitischen Bedrohungslage zu sehen? Und das erfordert natürlich auch eine entsprechende Schulung von Aufsichtsräten, denn die Business Judgment Rule beispielsweise könnte ja auch auf das Thema KI sich ausdehnen. Das heißt, wenn ein Aufsichtsrat zukünftig oder ein Vorstand KI nicht in sinnvoller Weise nutzt, hat er damit möglicherweise auch seine Pflichten verletzt. Also das sind so die Themen auch mal Richtung Zukunft geblickt, mit denen wir uns sehr beschäftigen, sodass noch deutliches Verbesserungspotenzial vorhanden ist.
Abschließend, ein Klassiker ist die Frage, warum gibt es in Deutschland eine so niedrige Quote des Aktienbesitzes, die im Zeitverlauf etwas gestiegen ist, aber noch deutlich unter den Werten etwa in USA liegt? Und was würden Sie empfehlen, um Fortschritte zu erzielen?
Ja, historisch bedingt ist Deutschland ein Land der Sparer. Das sind einfach die historischen Wurzeln. Es gibt ja auch Studien, die besagen, das hängt mit der Historie von Deutschland und Währungsreformen zusammen. Wir wollen nicht zu weit gehen, sondern uns der Zukunft zuwidmen. Und da wäre mein Petitum, also erstens, Finanzbildung ist sehr zentral, um das auch an jüngere Generationen zu vermitteln. Und das Zweite ist, die Kundenschnittstelle muss deutlich reformiert werden. Also ich blicke jetzt auch das Beratungsprotokoll, was bei einer Anlageberatung erfolgt, ist zurzeit eher eine Hürde als ein Katalysator, insbesondere auch, wenn es um nachhaltige Inhalte geht.
Dann wollen wir hoffen, dass hier mal dereguliert wird, wie es sich ja viele auf die Fahnen geschrieben haben. Lieber Herr Speich, herzlichen Dank für die Beantwortung von 5 Fragen.
Vielen Dank für Ihre Einladung.